Und das ist ja auch das, was Inklusion ist, weg davon zu schauen, was alles nicht geht, oder weil auf diese Hürden stoßen wir die ganze Zeit. Also wir wissen, was alles nicht geht, wir wissen, was wir alles nicht können, sondern mehr auf das, was ist möglich.
Herzlich willkommen zu The Mermaid Project, ein kleiner Podcast, ein kleines Rechercheprojekt über Liebe und Beziehungen, was ich seit 3 Jahren mache. Ich bin Jolande und heute gibt es eine kleine Premiere, beziehungsweise 2 kleine Premieren in diesem Podcast. Zum einen sind mein Gast und ich heute nicht an einem Ort und wir nehmen online auf. Und das zweite ist, dass es heute auch um den Bereich Zirkus geht, was so kann man das nicht sagen. Also, was einfach ein großes Thema ist, was sich seit Kindheit beschäftigt. Und vielleicht gibt es ja auch die ein oder andere Überschneidung zwischen der Liebe und Beziehung und dem Zirkus. Dazu habe ich eine Gästin. Ich bin mir da immer unsicher mit diesen, ob man dieses Wort gendert, eingeladen, die bei mir in einem Workshop war und ich die Perspektive total spannend fand. Dazu sagt sie aber auch gleich noch mal ein bisschen mehr. Erstmal freue ich mich total, dass wir hier sind und würde dich einladen, dich einmal vorzustellen und vielleicht direkt auch noch von sagen, welches Gewässer bei dir in der Nähe ist.
Ja, sehr gerne. Also ich freue mich auch, dass ich da sein darf. Ich bin die Merit. Genau, ich bin Zirkusartistin und genau, ich bin eben selber pädagogische Fachkraft für Inklusion und Integration. Spoiler ich schon ein bisschen das Thema. Der geheime, wenn man das. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, warum der da ist. Also der ist einfach da.
Ah, ja.
So richtig Mini-Ding. Ist eigentlich, glaube ich, sogar Privatgelände inzwischen, aber.
Aber Mondstand war ja, klingt sehr romantisch.
Ja,
das sehr mystisch. Ja, schön. Genau, ich hatte es eben schon gesagt, Merit war bei mir in einem Workshop. Wir haben uns noch nie in live gesehen, glaube ich. Nee,
nö.
Nur im Workshop, ne? Also das kurz zu unserer Beziehung zueinander. Und ich fand es war ja fast mehr ein Gespräch, weil wir hatten 1:1 Workshop.
Ja.
Und ich fand das Gespräch total spannend und habe dich danach eingeladen, über Zirkus und Inklusion zu sprechen.
Ja.
Und ich würde einmal als Brücke fragen, hat für dich Zirkus etwas mit Liebe zu tun?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, so Liebe zum Zirkus ist ja auch sowas, was so, keine Ahnung, also es ist ja sowas, also die Zirkusmenschen haben das, glaube ich, selber schon häufig gesagt oder auf jeden Fall schon gehört. Und es ist ja schon so, weil, also für mich auf jeden Fall und auch für viele andere Zirkusmenschen, ich kenne das natürlich, Zirkus auch mehr als entweder nur ein Beruf oder nur ein Hobby. Also es ist halt einfach mehr und es hat halt, es ist, ich will jetzt nicht sagen, eine Lebensweise, aber es ist ja schon einfach ein bisschen größer als, ich mache das als Beruf oder sowas. Und ich würde schon sagen, der Zirkus und ich wissen, dass wir verliebt sind. Würde ich schon sagen, auf jeden Fall.
Hast du vielleicht ein kleines Beispiel, woran du das merkst?
Ich habe ja als Kind sozusagen mit 5 oder so das erste Mal Zirkus gemacht und dann war ich direkt so Feuer und Flamme und zwar direkt so, ja, das ist wow. Und da war ich jede Ferien, war ich im Zirkusprojekt und sowas und dann habe ich irgendwann halt aufgehört gehabt, weil ich zu alt geworden bin. Und ich glaube, so der Punkt war so, wo ich dann wieder so jetzt vor 2 Jahren wieder das erste Mal Kontakt mit Zirkus hatte und dann so quasi so der Funke wieder übergesprungen ist. Ich kann es gar nicht richtig beschreiben, aber es ist so, so ein ganz besonderes Gefühl, einfach in einer Zirkusumgebung zu sein und sowas. Und das ist so, glaube ich, das war für mich so der prägendste Moment, als ich so das wieder entdeckt habe, dass das eigentlich wie viel Freude mir das früher gemacht hat und wie viel, also natürlich hat sich das alles inzwischen verändert und es ist gewachsen und ist in andere Bereiche übergegangen und sowas, aber am Ende ist es schon, fühle ich mich manchmal, wenn ich Zirkus mache, so wie die kleine Mare damals mit 5 Jahren, die das erste Mal ihren Auftritt hatte und übelst stolz war, genau.
Schön. Ja, sehr besonders, wenn ein Moment so weit in die Zukunft strahlt.
Ja.
So wie dein Fenster dich gerade anstrahlt in der Kamera.
Ja.
Sieht ganz toll aus. Wo siehst du denn das inkludierende Potenzial von Zirkus?
Überall. Ich habe ja vorher schon mal ein bisschen drüber nachgedacht, weil ich mir auch ein bisschen sehr, ist auch nicht so ein einfaches Thema, Inklusion einfach, ist ja schon sehr komplex und alles Mögliche. Und also ich würde jetzt im Großen sagen, das besondere Potenzial an Zirkus ist schon diese Verbindung zwischen Sport und Kunst und Bewegung und Kunst. Das würde ich schon, also das habe ich jetzt noch nirgendwo anders so gefunden. Das ist halt diese, genau, und da es ja auch sehr viel um Ausdruck geht, um Selbstwirksamkeit, um ich mache etwas mit meinem Körper, ich fühle mich in meinem Körper, ich fühle mich richtig lebendig und drück irgendwas nach außen aus oder sowas. Und das ist was, das finde ich so das Besondere und auch so das Potenzial an Zirkus, dass man eben dieses, also natürlich kann man das auch nur als Sport machen und man kann es auch nur als Kunstform sehen, aber da ist so viele, es gibt halt alles dazwischen und so viele Überschneidungen und das finde ich ganz besonders. Und genau, also das würde ich auf jeden Fall, ich habe mir überlegt, was so ein bisschen was Konkretes, auf jeden Fall so im Bereich Unterricht, würde ich sagen. Also jetzt gar nicht so im Bereich so Profi-Unterricht oder Zirkusschulen oder sowas. Klar, es soll überall Inklusion geben. Erstmal schon mal, das ist wichtig. Aber jetzt eben so im Thema Unterrichten, würde ich sagen, einerseits natürlich das Inklusionspotenzial bei den TrainerInnen. Weil, Menschen wie mich gibt es ja sozusagen. Und wir möchten ja auch unsere Leidenschaft und alles ausführen. Deswegen braucht es ja auch Inklusion für uns, aber natürlich auch Inklusion für TeilnehmerInnen. Ja, das ist, glaube ich, eher auch erstmal das, woran man als erstes denkt, dass man halt mit chronisch kranken oder behinderten Kindern arbeitet. Aber natürlich gibt es auch die andere Seite, dass es natürlich auch die TrainerInnen chronisch krank oder behindert sein können. Genau. Und jetzt so, was jetzt ich persönlich, wo ich nicht so viel Erfahrung damit habe, aber natürlich auch so im Auftrittskunst-Performance-Bereich, ist es natürlich, also behinderte Menschen gehören in jeden Lebensbereich. Wir gehören überall hin, wo alle anderen Menschen auch hin dürfen. Und da finde ich halt aber auch besonders, dass eben es, wenn man eben als behinderte Artistin arbeitet, vor allem, also dadurch jetzt, man mir meine Behinderung nicht ansieht sozusagen, geht es auch nochmal ganz viel um Sichtbarkeit. Natürlich möchte ich nicht die ganze Zeit an mir so ein Schild kleben haben, wo, ach übrigens, die ist behindert. Ah ja, dass man das sozusagen die ganze Zeit dazu sagt, das ist ja nicht Inklusion. Inklusion ist ja am Ende, dass es normal ist, dass jeder anders ist. Aber trotzdem ist es, glaube ich, jetzt vor allem dadurch, dass wir auf jeden Fall, was Inklusion angeht, noch nicht am Endpunkt angekommen sind, ist es, glaube ich, oder auch ganz wichtig, einfach Sichtbarkeit zu haben. Weil, also es gibt es halt jetzt nicht so, also mir fällt jetzt spontan, ich persönlich kenne keine Artistin oder keinen Artisten, der offen chronisch krank oder behindert ist.
Ja, weil so wie du es eben beschrieben hast, klingt ja Zirkus erstmal wie die Lösung.
Ja. Yeah.
Also so. Aber ich würde jetzt auch sagen, aus meiner Praxis, wenn dem so wäre, dann sähe die Zirkuslandschaft anders aus. Was ich als Inklusion oft erlebe im Zirkus, sind eben Zirkusprojekte für Menschen mit Behinderung zum Beispiel, aber in einem exklusiven Raum und eben nicht in einem inklusiven. Wo hast du denn oder wo ist in deiner Erfahrung denn dieses Potenzial von Zirkus eben nicht genutzt?
Also ich würde schon sagen, schon auch eben in diesem, wenn man das jetzt professionell macht, da kann ich jetzt selber nicht so viel drüber reden, weil ich da nicht so viel Erfahrung habe, weil es einfach, also ja, schwierig ist quasi, sich selber zu vermarkten oder sich zu verkaufen oder ja, genau, also das ist, also da bin ich, also kann ich jetzt nur aus meiner Perspektive sprechen und da habe ich jetzt noch nicht so viel Erfahrung in diesem Performance-Bereich gemacht, aber ich glaube schon, dass das Potenzial in diesen Bereichen nicht genutzt wird, Punkt. Weil warum ist es nicht normal, dass in jeder Zirkusshow halt irgendjemand, also das muss man ja nicht wissen, sozusagen. Das wird den Zuschauern ja auch nicht. Ach, übrigens, das ist jetzt die Trapezkünstlerin, ja, die hat übrigens eine Behinderung. Das ist ja nicht das, also darum geht's ja nicht. Und deswegen möchte ich jetzt auch nicht sagen, es gibt niemanden, weil natürlich gibt es ja auch ganz viele unsichtbare Erkrankungen. Deswegen gibt es bestimmt die Leute. Also das bin ich mir auch ganz sicher. Es ist ja auch, das finde ich auch so das Krasse, umso mehr ich mich ja fachlich mit dem Thema Inklusion beschäftige und sowas, dass ja die meisten Leute so erstmal sagen, nee, das betrifft mich überhaupt nicht. Aber die Wahrscheinlichkeit ist eigentlich, also es ist hundertprozentig, kennt man irgendjemand in seinem Umfeld, der entweder eine Behinderung oder eine chronische Erkrankung hat. Vielleicht weiß man das von der Person nicht, aber es gibt hundertprozentig irgendjemanden.
Und glaubst du nicht, dass es für Menschen, die eben auch betroffen sind, auch gut wäre, wenn das, also nicht, dass es auf der Bühne thematisiert werden muss, aber so, um halt quasi ein Vorbild oder eine Inspiration zu dienen, wäre es ja vielleicht schon auch eine Variante, das eben zu kommunizieren.
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, also es kommt natürlich auch ganz drauf an, das ist ja so diese, nicht diese, ich sag jetzt nicht schwierige Seite von Inklusion, aber das, was es so komplex macht, dass es, also ich kann zwei Personen mit derselben Erkrankung, mit derselben Behinderung nebeneinander stellen und die haben komplett andere Bedürfnisse, brauchen ganz unterschiedliche Unterstützung und sowas. Und deswegen ist es halt auch immer so das Schwierige, zum Beispiel, wenn man sich bei Inklusion zum Beispiel auf eine Erkrankungsgruppe spezialisiert. Weil das macht ja auch das so schwierig, wenn ich zum Beispiel sage, ja, ich möchte eine Inklusionsgruppe starten. Dann hat man da, bekommt man da eine junge Erwachsene, die auf dem Autismus-Spektrum ist. Dann hat man da jemand, der an eine Beatmungsmaschine angeschlossen ist die ganze Zeit. Also das Spektrum ist so riesig, das macht es einerseits für mich, also ich finde das ganz toll, weil ich das liebe, so ganz spezifisch für Menschen halt Möglichkeiten zu finden und sowas. Aber das macht es natürlich auch so für Institutionen und sowas schwer, weil das natürlich immer nach Regeln, nach Schemata, ja, wir teilen unsere Gruppen nach Alter auf oder irgend sowas. Sowas muss ja auch existieren, sonst wäre es ja nicht stemmbar und sowas. Aber das macht es, glaube ich, auch so schwierig, dass man halt nicht einfach sagen kann, ja, wir sind inklusiv und let's go, sozusagen. Das ist halt sehr kompliziert. Aber ich würde auch schon sagen, dass natürlich auch jetzt auch wieder nochmal zu der Performance-Welt, dass natürlich auch die Sicht von Behinderten und chronisch Kranken, ArtistInnen oder die Geschichten, die erzählen, natürlich trotzdem, also da kommen ja nochmal ganz andere Sachen rein. Es ist ja wie wenn, also das ist ja auch das Schöne, diese Vielfalt am Zirkus, dass jeder seine Geschichte erzählt sozusagen. Und da kommen natürlich dann als behinderter oder chronisch kranker Mensch einfach andere Themen dazu. Und dann hat man noch, genau, und das finde ich natürlich super schön, wenn ich sowas sehe, und weil dann fühle ich mich nicht alleine und dann fühlen sich andere nicht alleine. Also ich verstehe genauso gut, wenn man als Artistin sagt, nee, ich möchte nicht, dass das Publikum das weiß, ich möchte nicht mich quasi nicht damit vermarkten und nur genommen werden, was natürlich, also nur genommen werden, weil ich jetzt der Quotenbehinderte bin sozusagen. Aber andererseits finde ich es auch, als so jetzt aus der künstlerischen Sicht, das ist eine sehr schöne Möglichkeit, auch eine schwierige und komplizierte Möglichkeit, aber sozusagen die Sachen, mit denen wir normal leben, halt quasi ins Außen zu bringen und einfach mehr Sichtbarkeit zu schaffen.
Ich hatte letzte Woche, als ich mein eigenes Stück gespielt habe, in dem meine Mutter die Musik macht, die jetzt eben auch schon 65? Nee, doch. 65 geworden ist dieses Jahr. Und zum Beispiel auf einem Ohr nicht mehr so gut hört, was so. Ich auch nochmal so gemerkt habe, ganz viele Sachen im Zirkus sind so darauf gepolt, dass man normiert funktioniert. Ja. Also weil allein so ein Auftrittstag mit wie lang der ist, wie schnell alles gehen muss, die Proben und so weiter, weil es einfach gar nicht mehr ihre Geschwindigkeit, wahrscheinlich noch niemals war, aber halt natürlich ist sie halt viel langsamer als ich irgendwie mit Anfang 30. Und ich da auch nochmal so gemerkt habe, es sind so Sachen, die wir total für die Norm halten und die irgendwie auch sein müssen, weil halt so oft alles auf Kante gestrickt ist. Also die Proben, ja, die Zeiten, und man hat dann doch irgendwie immer so einen Anspruch, der an Körper gebunden sind, die halt auf eine bestimmte Art funktionieren. Und alles, was nicht so funktioniert, wird irgendwie als zu langsam, zu viel, zu kompliziert gewertet. Und du hast es ja eben auch schon selbst gesagt, dass du es eigentlich schön findest, so individuell auf Menschen einzugehen. Und wenn man ganz ehrlich ist, stimmt das ja wiederum auch für Menschen ohne Behinderung. Das für mich einfach eigentlich bei Zirkus auch das Besondere eben ist, genau, dass man, es gibt so viele Disziplinen und dann kann ich noch irgendwie auch bei jeder Disziplin verschiedenste, also allein beim Seillaufen zum Beispiel, gibt es so viele Möglichkeiten, wie ich einen TeilnehmerInnen sichern kann. Mhm. Von vorne oder von hinten oder mit Tuch oder mit Hautkontakt oder so. Also, und da kann man ja ganz viel ausprobieren, wie es eben für ein Individuum sich dann auch wirklich nach Sicherheit anfühlt. Und jetzt nicht nur physikalische Sicherheit, ich kann die Person auffangen, sondern eben, wenn man einfach bedenkt, wie viel besser das Gehirn lernen kann, wenn sich ein Individuum wirklich sicher fühlt auf allen Ebenen, birgt da für mich Zirkus einfach ganz, ganz viele Werkzeuge.
Ja, also das würde ich auch so sagen. Oder ich finde besonders auch ja das Schöne, dass ja alle von Inklusion profitieren. Also natürlich am meisten die Leute, die inkludiert werden. Aber zum Beispiel, wenn man seine Unterrichtsstruktur so anpasst, dass es irgendwie Angebote gibt wie eine Ruheecke, das ist quasi, das, da geht es ja auch ganz viel einfach um Raum zu geben für das, was da ist. Und wenn das jetzt vielleicht mal, ob das jetzt mal ein Kind ist, das irgendwie gerade Streit mit den Eltern hatte und oder ob das jetzt das autistische Kind ist, das halt gerade überreizt ist, oder ob das ein Kind mit einer Hörbeeinträchtigung ist, das einfach kurz eine Hörpause braucht. Das kann ja, das ist ja quasi, also die Möglichkeiten sind dann ja allen offen sozusagen. Es geht ja dann nicht darum, dass, oder das, davon soll es ja auch weggehen, dass es sozusagen, ja, also die drei Kinder, für die haben jetzt die spezielle Regeln, die halt, die gelten jetzt für die anderen nicht, sondern es geht ja darum, dass es ein Miteinander ist und ein echtes Miteinander und nicht so ein künstliches, ja, sozusagen, dass man halt eine Gruppe ist, aber in der Gruppe gibt es dann nochmal eine kleine Gruppe, sozusagen. Und das soll es ja nicht sein. Und es ist ja auch das, also es ist ja auch, das ist ja auch, finde ich, auch voll das Schöne bei der Arbeit mit Kindern, dass man eben da noch wirklich einen, also ich will nicht sagen, so einen Eindruck hinterlassen kann, aber wenn die halt so früh lernen, dass es so, dass Menschsein so vielfältig ist, also fängt ja schon an, so, ja, Leute sehen anders aus, Leute haben sprechen andere Sprachen, und wenn dann eben noch dieses Menschen haben verschiedene Schwierigkeiten, haben verschiedene Erkrankungen, wenn das quasi als normal akzeptiert wird und man das so früh mit den Kindern, dass die Kinder das so früh lernen, ach ja, dass das quasi normal ist. Das ist ja das sozusagen, was Inklusion ja eigentlich möchte, dass es normal ist, anders zu sein. Und das, das finde ich, sehr, 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 sehr viel Potenzial.
Würdest du sagen, das Wort Erkrankung, also oder die Sache, dass man es eben als Erkrankung einstuft, stehen Inklusion im Weg?
Das ist auch was Kompliziertes bei Inklusion, diese ganzen verschiedenen Wörter, so wen meint man überhaupt mit Inklusion, wen darf man, also sowas, und das ist ja auch was, also ich persönlich habe kein Problem, mich selber als behindert zu bezeichnen. Das ist auch so ein bisschen so ein rebellischer Akt für mich, dadurch, dass ja auch behindert auch einfach als Schimpfwort genutzt wird und alles Mögliche. Und deswegen möchte ich da halt so ein bisschen dagegen wirken, weil ich sage, ja, es ist ein Adjektiv, es beschreibt mich, es kann auch, also ob ich jetzt, ich bin halt klein und ich habe braune Haare und behindert bin ich halt auch. Aber es ist jetzt nicht so, dass das für mich sozusagen, oh Gott, das geht gar nicht, aber das ist ganz individuell tatsächlich. Also meine Mutter ist blind und sie sagt zum Beispiel, sie mag das Wort Behinderung gar nicht. und sagt halt lieber, dass sie ein Handicap hat. Also es ist ja, da fängt es ja schon an. Natürlich könnte man da jetzt wieder sehen, ja, uns wird ja strukturell beigebracht, dass das Wort Behinderung schlecht ist und dass man also nicht die Behinderten sagt, sondern Menschen mit Behinderung und alles Mögliche. Und das ist, ja, also es ist schon schwierig, dass alleine schon die Definition von Behinderung ist ja nicht klar. Mhm. Also deswegen sage ich immer Behinderung und chronische Erkrankung. Man kann sowohl chronisch krank als auch behindert sein und man kann auch nur chronisch krank sein sozusagen. Mhm. Und das ist halt, also offiziell ist es ja so, dass dieses Wort behindert für einen halt zählt, wenn man quasi das, ich will nicht, so vom Personenstand quasi behindert ist. Also wenn man halt einen Behindertenausweis hat oder halt, also halt eingestuft wird als behindert sozusagen, dann ist es, das ist ja auch dieses Thema bei Inklusion, ja, machen wir jetzt eine Auswahl vorher, also sagen wir, ja, die Leute brauchen Schwerbehindertenausweis, um zu uns zu kommen oder sowas. Also das ist unglaublich kompliziert. Und dann sagt man, ja, also wenn man dann sagt, ja, man nimmt chronisch Erkrankte auch noch zurück, das sind ja sowas ganz Typisches wie Diabetes, Asthma ist ja auch eine chronische Erkrankung. Das ist, also die Wahrscheinlichkeit, dass irgendein Kind das in irgendeiner Gruppe eh hat, ist auch 100%. Aber, oder ADHS oder sowas, das ist ja auch was, das kann natürlich auch eine Behinderung sein, aber dann ist natürlich die Frage, ja, wie sieht der Mensch sich selber? Hat man jetzt einen Behindertenausweis? Das ist halt unglaublich kompliziert. Und ich finde es auch, für mich persönlich war das ein Weg, irgendwie so, wie möchte ich mich selber bezeichnen? Natürlich ist es auch natürlich, es ist ja auch wieder ein Unterschied zwischen, sage ich jetzt schwerbehindert oder sage ich behindert? Weil ich bin quasi schwerbehindert, also nicht nur quasi, ich bin schwerbehindert, Punkt. Aber das finde ich zum Beispiel, das ist ein Wort, wo da denke ich mir, nee, das sage ich nicht gerne über mich. Weil da denkt man direkt an alles Negative. Da denkt man irgendwie an jemanden, der im Bett liegt und nicht alleine aufstehen kann. Obwohl ich, also...
Per quasi Definition quasi.
Genau, und das ist halt auch so das, was natürlich auch, also es geht ja darum, wie ich mich selber bezeichne, aber das geht ja, also was ich zu mir selber sage, das ist ja meine Sache, geht ja eher darum in der Kommunikation mit anderen. Und da ist natürlich, also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo eine E-Mail hinschreibe und sage, ja, ich würde voll gerne euch beim Trainerteam unterstützen, wenn ich reinschreibe, ja, ich bin chronisch krank oder wenn ich reinschreibe, ich bin schwerbehindert, ist natürlich für die Leute, die das lesen, ein Riesenunterschied.
Mhm. Weil wahrscheinlich auch viel zu viel Unwissenheit bei allen Menschen vorherrscht.
Natürlich, also es ist ja so sozusagen für mich schon als Person, die jetzt in dem Thema ist, die selbst betroffen ist und auch, ich würde sagen, ich kenne mich fachlich relativ gut aus, schwierig, da eine Definition zu finden, so, ja, zwischen chronisch krank, behindert, schwerbehindert, es ist sehr schwammig alles und deswegen verstehe ich das natürlich auch, dass andere Menschen da ja einfach, also das gar nicht verstehen und auch gar nicht, also, und natürlich auch einfach von, ist das Wort schwerbehindert abschreckend. Das ist so, das ist, ja, ich hoffe, dass sich das irgendwann mal ändert natürlich, aber das ist, glaube ich, noch ein längerer Weg dahin.
Was sind denn so kleine Momente oder Situationen, in denen du aus deiner Perspektive so dieses inkludierende Potenzial von Zirkus vielleicht lebst? Und vielleicht muss jetzt nicht explizit Zirkus sein, sondern in deinem Zirkusumfeld. Also kann jetzt auch irgendwie E-Mail-Kommunikation sein.
Also was es mich richtig gefreut hat, dass es jetzt bei so richtig vielen Open Calls und sowas immer immer am Ende halt so ein Ding geht, also, da gibt es halt dann nochmal ein Feld, wo irgendwie steht, ja, irgendwas im Sinne von, ja, brauchst du irgendwelche so zum Thema Barrierefreiheit oder sowas. Und das hat mich irgendwie richtig gefreut, dass man so danach gefragt wird sozusagen, weil ich habe jetzt zum Beispiel im Tech Rider von einer meiner Nummern habe ich quasi jetzt ganz am Ende ich habe Barrierearmut geschrieben, weil Barrierefreiheit gibt es ja eigentlich nicht, aber ja. Mhm. Und habe dann halt einerseits hingeschrieben, ja, wie ist mein Stück quasi? Also da habe ich zum Beispiel dazu geschrieben, ja, das ist, dass die Sprache von der Musik und von dem Text Englisch ist, dass man aber, habe ich jetzt einfach mal so entschieden, habe ich leider noch kein Feedback von Zuschauenden, dass quasi für ein Folgen der Geschichte der Ton nicht nötig ist, sozusagen. Und andererseits habe ich auch geschrieben, dass ich ja keine krassen Lichteffekte und sowas benutze. Und da, das habe ich dann quasi so genutzt, dass ich dann noch so einen kleinen Absatz da unten dran getan habe, quasi, ja, jetzt ging es um die Barrierearmut für die Zuschauenden, ah, jetzt geht es um meine Barrierearmut. Und da habe ich dann, da dachte ich mir jetzt, ja, ich bin jetzt einfach mal so und hau das da einfach mal rein und schauen wir mal, was passiert. Und genau, das finde ich natürlich umso schöner, wenn es dann bei solchen Sachen direkt gefragt wird. Das zeigt ja auch, dass die daran gedacht haben. Und im Sinne von, das ist ja auch ein Angebot im Sinne von, ja, wir sind offen dafür, wir möchten, dass ihr uns sowas mitteilt, weil es natürlich auch ein Thema ist, dass man, also ich habe jetzt den Luxus nicht dadurch, dass ich meine Erkrankung schwierig, also ich muss die immer kommunizieren, ich kann das nicht einfach, also ich kann es schon einfach nicht sagen, aber es fängt ja da schon an, dass, also ich bin ans Haus gebunden und kann nur mit einer Assistenzperson rausgehen, heißt dadurch bin ich ja schon mal, also bei mir kommt, ich habe nicht die Möglichkeit, das anderen Leuten nicht zu sagen, sozusagen. Mhm. Das haben natürlich andere Leute schon eben mit einer chronischen Erkrankung, ja, wenn man zum Beispiel keine irgendwie medizinisches Equipment an sich hat, dann woher soll man das wissen? Solange es einem nicht gesagt wird. Und das natürlich, da ist der Drang dann auch groß, das nicht zu sagen, weil es natürlich alles verkompliziert. Und das verstehe ich natürlich auch, aber dieses kleine Signal so, ja, hier ist eine kleine Box, wir sind, da kannst du das reinschreiben, auch wenn es nur irgendwie ein kurzer Satz ist. Es kann ja auch sein, ja, ich habe, was weiß ich, ich brauche einen größeren Parkplatz, weil ich einen LKW fahre und kein Auto. Das kann ja, das ist ja, das finde ich so schön, dass es da, dass sie, also so wie ich das bis jetzt gelesen habe, so schön offen formuliert. Das kann halt alles sein. Das kann irgendwie, ja, was willst du uns noch mitteilen oder sowas. Und das hat mich, also das ist auf jeden Fall ein Punkt, wo ich mich richtig gefreut habe. Und dann freue ich mich auch immer tatsächlich, wenn Fragen kommen, vor allem von Kindern eh, aber die haben ja eh am wenigsten ein Problem damit. Mhm. Aber vor allem, wenn ich irgendwie in einem Projekt arbeite, wo ich dadurch, dass ich ja eben quasi immer eine 1:1 Assistenzperson brauche, ist ja quasi sozusagen klar, wer sich um mich kümmert. Aber natürlich ist es für das gesamte Team wichtig. Und dann, das ist eben häufiger so, dass ich dann so irgendwie Leute mich halt nicht kennen und das halt dann an der Seite mitbekomme. Und dann finde ich es immer schön, wenn halt wenn man halt nicht sich Gedanken macht alleine oder mit den anderen drüber spricht, sondern halt einfach zu mir geht und sagt, ach ja, ich habe da irgendwie noch eine Frage dazu, wie ist das oder sowas. Da freue ich mich immer, weil klar, die Leute machen sich Gedanken und natürlich ist es auch anstrengend, jedes Mal dasselbe immer und immer wieder erklären zu müssen und auch immer die blöden Fragen wieder zu bekommen und auch immer ein, ja, du bist doch so jung, kannst doch gar nicht so krank sein oder ja, hey, du siehst doch gar nicht so aus, als wärst du behindert oder irgend sowas.
Ja, ja,
das kommt natürlich leider immer wieder. Aber ich habe jetzt für mich so herausgefunden, dass umso offener ich bin, umso mehr trauen sich die Leute halt auch direkt mit mir zu sprechen, was natürlich auch, also das ist, muss ich auch sagen, ist sehr anstrengend, dadurch zum Beispiel bei neuen Leuten ja direkt oder in einem Team, ich kenne höchstens die Namen von den anderen und muss denen direkt meine gesamte medizinische Geschichte vor die Nase klatschen. Das ist natürlich auch einfach, also man bietet viel Angriffsfläche sozusagen. Und da finde ich es dann immer schön, wenn es halt einfach quasi man halt nicht hinterm Rücken irgendwie redet oder sowas, weil das bekommt man natürlich, also ich bekomme es natürlich mit irgendwann. Ja. Oder wenn ich halt dann irgendwie immer komisch angeguckt werde oder sowas, sondern wenn halt einfach mal zu mir gegangen wird, ja, mich interessiert es voll oder ich habe da schon mal was drüber gehört oder wie ist das oder was auch immer. Das finde ich richtig schön. Und ich glaube, mein Highlight ist es immer, wenn ich, das hatte ich jetzt ein paar Mal, wenn ich quasi, dadurch, dass ich ja so oft mit meinen Erkrankungen umgehen muss, anderen, vor allem anderen Menschen, anderen Kindern war das in dem Fall immer, die halt auch chronisch krank oder behindert sind, die Möglichkeit gegeben haben zu zeigen, so, wir leben auch weiter sozusagen, wir sind, haben auch einen normalen Alltag, es ist ja keine Ahnung, wie wenn man irgendwie auf jemanden aufschauen kann. Und das, da hatte ich richtig, richtig schöne Momente mit Kindern, die halt dann auch meinten, ja, und Ich hatte da einmal ein Mädchen, das hatte eben Diabetes und die hatte dann auch so eine Notfalltasche, wie ich habe. Und dann meinte sie, ja, das hat sie ja da alles drin. Und es ist unglaublich schön, wenn man mit, also für mich natürlich auch, wenn ich mit Menschen einfach, wenn man direkt auf so einer Wellenlänge ist, man muss nichts erklären. Und es ist einfach, genau. Und das finde ich, glaube ich, war für die Kinder auch extrem wertvoll, einfach, dass sie sind, es ist ja einfach am Ende wirklich dieses Gefühl von, ich bin hier nicht alleine.
Ja.
Das ist, und das ist, also das würde ich sagen, das sind die besonderssten Momente für mich.
Da sprichst du auch etwas an, was ich immer wieder auch, also überall, aber halt auch im Zirkus beobachte, dass Inklusion immer von oben gedacht wird und dann gemacht wird für zum Beispiel Zuschauende oder Teilnehmende. Ja. Und ich finde, in Audience Development sieht man das immer sehr gut. Da bemühen sich irgendwie alle, diverseres Publikum zu bekommen. Und in meiner Erfahrung hat es selten funktioniert, was ich da an Entwicklungen gesehen habe. Und dann, als wir jetzt mit der Initiative Feministischer Zirkus und Showcases gemacht haben und halt eben die Bühne divers war, die Menschen, die auf der Bühne standen, waren, ich habe noch nie so ein diverses Publikum gesehen, was vor Ort war. Wo ich einfach so dachte, und das, was du beschreibst, ist ja genau das eigentlich auch, wenn man eben Menschen in Führungspositionen, in Leitungspositionen setzen würde, die eben eine Behinderung zum Beispiel haben, dadurch ja auch ganz andere Teilnehmende anziehen würde.
Ja, und es ist ja auch so, das ist, finde ich, auch so das Krasse, weil jetzt vor allem, wenn ich so ans Wort Schwerbehindert denke und ich mir so denke, also jetzt, mein Alltag benutze ich jetzt vielleicht mal nicht als Beispiel, aber so als so irgendjemand, der hat so einen Bürojob, der denkt natürlich, ja, aber, also wo sind denn diese ganzen Schwerbehinderten? Die sieht man ja nicht. Also das denke ich mir auch so. Man sieht uns halt nicht, weil wir sind eben halt zu Hause oder im Krankenhaus oder was auch immer. Und natürlich schmuggeln wir uns auch manchmal so ein bisschen unter, wenn man uns halt, würde ich jetzt mal so sagen, weil, also dadurch, dass ich halt immer mit irgendwelchen Notfalltaschen behangen bin, ist es quasi auch für Leute, die neben mir der S-Bahn sitzen, klar, irgendwas ist da. Irgendwas ist mit dir. Oder wenn man im Rollstuhl sitzt oder einen Gehstock benutzt oder einen Blindenstock benutzt oder was auch immer. Oder man irgendwelches medizinisches Equipment an sich hat. Ein Stoma oder was auch immer. Es gibt ja alles. Dann ist es natürlich einerseits hilfreich, weil man sich nicht immer wieder direkt neu erklären muss und Leute halt quasi checken, ah, da ist irgendwas. Aber andererseits bekommt man das auch nicht weg von sich. Also man kann halt nicht einfach, also wir können ja nicht einfach sagen, nee, ich mache mir jetzt meine Geräte einfach ab. Ich möchte jetzt mal als normale Person durch den Alltag gehen. Und das ist halt, ja, geht halt nicht. Aber genauso gut denke ich mir halt tatsächlich auch so. Wo sind denn die ganzen Menschen, die so leben wie ich? Die ähnliche Erkrankungen haben wie ich, weil die sieht man ja nicht. Also
ich habe aber auch das Gefühl, also es ist eine Beobachtung in keinster Weise belegt. Ich habe auch das Gefühl, dass Deutschland da besonders gut drin ist, Menschen in bestimmte Schulen, in bestimmte Räume zu verdrängen, weil immer wenn ich mich Richtung Süden zum Beispiel aufmache, fällt mir jedes Mal auf, dass ich mehr Menschen mit Behinderung im öffentlichen Raum sehe. Seien es Rollstühle, seien es auch wahrscheinlich, weil einfach im Süden natürlich das Leben mehr auf der Straße stattfindet. Aber es fällt mir wirklich einfach jedes Jahr auf, dass ich so denke, ah ja, krass, Deutschland ist einfach sehr gut da drin, scheinbar spezielle Angebote für Menschen zu schaffen, aber sie damit eben aus der Gemeinschaft auszuschließen.
Ja, aber das fängt ja schon an. Also das ist ja bei dem ganzen Bürokratiezeug und alleine schon, es wird ja immer so über Teilhabe gesprochen. Also ja, wir möchten Teilhabe ermöglichen und was auch immer. Aber eigentlich werden uns die ganze Zeit Sachen in den Weg geworfen. Im Sinne von, ja, du musst jetzt wieder beweisen, dass du wirklich krank bist. Dann bekommst du einen Schwerbehindertenausweis. Das ist natürlich, also da kann ich ja vielleicht mal von mir erzählen. Es war so ein Krampf, das zu machen. Also dadurch, dass ich eben eine sehr individuelle Zusammenfassung von verschiedenen Erkrankungen habe und diese einzelnen Erkrankungen leider tatsächlich auch eben nicht in irgendein Muster reinpassen. Also ich habe eine Anfallserkrankung, die aber keine Epilepsie ist. Das ist ja schon, also das ist für die Ärzte schwierig. Mhm. Also da fängt es schon an. Es gibt kein Fachpersonal für mich. Und dadurch, dass ich halt jetzt nicht einfach so, ach ja, der wurde ein Bein amputiert oder sowas. Es ist halt viel einfacher, das einzukategorisieren und ja. zu sagen, ah ja, geben wir immer einen Grad von Behinderung von 60 zum Beispiel. Und das war, ich habe das Niedrigste, was es gibt, dass ich noch einen Ausweis bekomme. Aber es gibt ja dann auch so verschiedene Merkzeichen und sowas im schwerbehinderten Ausweis. Zum Beispiel B für Begleitperson. Was mir hundertprozentig zustehen würde, weil ich kann nicht alleine aus dem Haus. Heißt, ich bin immer auf eine Begleitperson angewiesen. Das sieht das Amt Familie und Soziales anders. Das sagt nein. Und genau da fängt es ja schon an. Und dann geht es weiter mit, ich muss meine Assistenzperson selber bezahlen. Das ist jetzt wahrscheinlich bei mir auch mal ein bisschen anders, dadurch, dass meine Erkrankung eben nicht selten ist und nicht wo rein kategorisiert werden, falle ich halt durch alles durch. Ja. Also ich war jetzt auch, das ist überall, das ist beim Arbeitsamt, das ist auch wenn es Richtung Pflegegrad geht und sowas. Mir wurde ernsthaft von meiner Krankenkasse gesagt, ich bin im Vergleich zu Gleichaltrigen nicht eingeschränkt, deswegen bekomme ich keine Unterstützung. Und das ist natürlich ja auch dann so diese Frustration, die riesig ist. Ich hoffe nicht nur bei mir, sondern allgemein bei Behindertengrundschrank, dass wir immer gegen das System arbeiten müssen. Immer wieder. Wir müssen mir da wieder was beweisen, dann müssen wir uns da um was kümmern und eigentlich hat keiner von uns die Energie dafür. Also das ist ja eigentlich ein Vollzeitjob, krank zu sein und sich, dann könnte man jemanden anstellen, der sich nur um die Ämter kümmert und nur um die Anträge und um alles Mögliche.
Ja.
Und deswegen ist es halt, glaube ich, auch so, also ich hätte jetzt, also ich habe gar keine Zeit, mich noch irgendwie auszubreiten oder sowas sozusagen. Und das ist quasi so das größte Problem, wo es halt da schon anfängt.
Natürlich, weil es ja Zeit und Energie wie sonst was raubt, die du sonst ja woanders reinstecken könntest.
Ja, und das ist ja auch dieses ganze Inklusionsthema und sowas, wenn man das ja eben selber umsetzen möchte oder das ist halt zum Beispiel, dass man natürlich Geld dafür braucht. Man braucht Geld, man braucht die Räume, man braucht zum Beispiel eine barrierefreie Turnhalle. Was sage ich, wenn ich jedes Mal die Menschen die Treppe runter und hoch tragen muss, dann ist es ja, diese Räume gibt es natürlich jetzt auch nicht überall. Das Geld kann man jetzt auch nicht einfach so finden, außer man findet irgendwie eine Förderung, wo man halt direkt in eine Nische reinpasst. Aber das ist halt wie so ein großer Flickenteppich. Und wenn man halt irgendwie, ich zum Beispiel bin, dann fällt man halt da durch und dann ist man halt in so einem schwarzen Loch und ja, man soll sich selber kümmern, sozusagen. Und das ist halt auch so das Schwierige, dass man halt nicht, man kann nicht alle auffangen. Man kann nicht, bei Gruppen oder wenn ich jetzt ein Veranstalter wäre, könnte ich ja auch nicht sagen, ja, ich bin offen für alles, kann man sagen, sollte man noch sagen, aber man ist dann auch mit so einer Vielfältigkeit im positiven Sinne natürlich auch an verschiedenen Bedürfnissen und Erkrankungen wird man da bombardiert, dass man, glaube ich, auch, dass es einem schon sehr schwer gemacht wird, sich da quasi da weiter mit zu befassen, weil man dann quasi, eigentlich find ich genau diese Momente sehr wichtig für Menschen, die keine chronischen Erkrankungen oder Behinderungen haben, weil das ist dann dieser kleine Moment, wo die genau das erleben, was wir jeden Tag erleben.
Die Überforderung,
genau, meinst du? Genau, und das finde ich, es ist einerseits natürlich schade und ärgerlich, aber andererseits ist es genau dieses, wenn es dann Klick macht bei denen im Gehirn, ach, das nervt mich jetzt gerade. Und ich dann denen sage, überleg mal ganz kurz, wie sehr mich das nervt. Das ist, und natürlich, man gibt es diese Menschen, die dann trotzdem weitermachen, die bis dahin sagen, ich möchte das ermöglichen. Aber deswegen ist es meistens ja eben auch nur für Einzelpersonen. Also, und nicht für eine große Menge. Sondern es ist halt leider einfach so, dass es eine Person braucht, die halt einmal Ja sagt und sagt, ja, wir probieren das aus.
Ja.
So, genau so bin ich halt zu meinen ganzen Unterrichtsmöglichkeiten gekommen, weil es irgendwie mal, also sind auch nicht viele, es gibt halt jetzt bei einem Ferienprojekt eben eine Person und wenn die arbeitet, darf ich auch arbeiten. Und da hat halt mal jemand Ja gesagt und gemeint, ja, ich möchte das machen. Für mich ist das gar kein Problem. Und es braucht halt, glaube ich, es braucht einerseits natürlich jetzt quasi die erste Person, wo dann auch realisiert wird, ja, das ist möglich. Und auch irgendwie ist es auch voll cool, weil eigentlich wollen wir das ja auch. Also die meisten, es ist ja, ich glaube, das ist so der Punkt, dass die meisten Vereine sich das ja auch natürlich wünschen würden und nicht sagen würden, nee, Inklusion, nee, das machen wir nicht, das finden wir komisch. Sondern dass der Weg so, so lang ist, da irgendwann hinzukommen, dass die irgendwann aufgeben. Und das verstehe ich ehrlich gesagt auch. Weil wenn man die ganze Zeit gegen alle möglichen Behörden, Hürden, Geld und dann alles Mögliche ankämpfen muss, dann verstehe ich, dass man als Verein, der irgendwie sagt, ja, aber wir haben doch eh schon 5 volle Kinderkurse. Warum sollten wir uns jetzt die Arbeit machen?
Naja, weil es bei dir das Richtige wäre.
Ich verstehe das aus der Sicht, dass quasi diese Leute gar nicht an den Punkt kommen, um sich zu überlegen, dass das möglich ist.
Ja. Was wären denn so Sachen, wo du sagen würdest, die müssten sich auf struktureller oder institutioneller Ebene ändern? Und siehst du jetzt auch erstmal, du hast jetzt sehr viel drüber geredet, was quasi auch nicht möglich ist und wo die Frustration eben liegt, aber siehst du denn auch Dinge, die möglich wären, die einfach vielleicht an Unwissenheit scheitern oder an Ignoranz?
Ich würde auf jeden Fall sagen, dieser Bereich Wissen allgemein und Ressourcen und fachliche Kompetenz ist auf jeden Fall was, was... Also es gibt irgendwie zum Beispiel, wenn ich jetzt... sonst gibt es ja für jedes pädagogische Thema so eine Broschüre, wo ich halt das so durchlesen kann oder Studien oder was auch immer. Und das gibt's halt in... Also das gibt's halt im Bereich Inklusion natürlich auch, aber nicht konkret sozusagen, sondern man muss sich immer...
Zirkus, meinst du?
Ja, doch, im Zirkus tatsächlich so... Also es gibt, sagen natürlich viele Zirkusprojekte, ja, wir sind inklusiv oder wir machen halt Angebote. Also das sagen ja eh viele.
Ja.
Aber, oder sie machen spezifische Projekte eben in bestimmten Einrichtungen, die für Menschen mit Behinderung sind. Das ist natürlich inklusiv, aber der große Inklusionsgedanke am Ende geht dann natürlich verloren. Und ich glaube, wenn es mehr Ressourcen gäbe, wenn es mehr Leute gäbe, die darüber reden, wenn es mehr Sichtbarkeit gäbe im Sinne von, ja, dass Zirkus auch für Menschen mit chronischen Erkrankungen und Behinderungen eine Möglichkeit ist. Alleine schon da fängt es, also das ist ja, also wird einem ja natürlich nicht erzählt. Das, also sozusagen, dass es das gibt. Und dann, dass es quasi so als jemand, der sich halt jetzt das erste Mal damit beschäftigt, man muss sich durch einen Haufen an komischen Quellen durcharbeiten, um irgendwann mal zu was mit Biss zu kommen. Und es gibt halt auch, es scheitert immer an diesem Konkreten. Also es scheitert an irgendwelchen Projektbeschreibungen, so im Sinne von, ich möchte, ich habe mit 5 Kindern mit körperlicher Behinderung gearbeitet, ich habe verschiedene Methoden ausprobiert, wenn man auch so ins Didaktische geht, so ja, das ist möglich, sondern man muss sich das halt alles selber ausdenken, selber ausprobieren, was ich persönlich finde das natürlich auch sehr schön, wenn man dadurch natürlich den, ja, aber es wäre natürlich schön, wenn man nicht ausprobieren muss, wenn es quasi einfach was gäbe, im Sinne von Inklusion im Zirkus, natürlich muss man da auch wieder in verschiedene Schubladen die Menschen einsortieren, in verschiedene Behinderungsrichtungen und körperlich behindert oder alles mögliche, das ist, ergibt ja auch Sinn, aber dass man halt irgendwas hat, wo man sich festhalten kann dran, wo man irgendwie so schauen kann, ach ja, das gibt's alles mögliche oder so ein Basiswissen von so Grunderkrankungen oder sowas, ist ja schon hilfreich, würde ich jetzt mal sagen.
Und würdest du, weil jetzt zum Beispiel im Feminismus, da gibt es das ja auch nicht.
Ja.
Was jetzt zu Sexismus, Sexismus oder Rassismus oder da gibt, und was mich daran so ein bisschen stört, oder wie ich meine Praxis auch verstehe, ist, dass ja, also wir können uns dann das, die Sachen durchlesen und dann sieht man, wenn es sowas gäbe, dann gäbe es ja sogar vielleicht didaktische Hinweise oder so weiter. Nur es wird immer so als Zusatzgadget verstanden. Und ich verstehe mich beim Unterrichten eher so rum, dass ich denke, weil die Norm ist ja so ableistisch, so rassistisch, so sexistisch, dass eigentlich alles, was ich tue, ein Kampf dagegen sein muss. Ja. Kein extra dafür, sondern einfach das, was ich als Normalität verstehe, das in den Grundverständnissen sich schon ändern muss.
Ja. So. Das ist ja auch das, was, also ich kenne mich jetzt so auf so struktureller Ebene auch nicht wirklich, also natürlich nur mit den ganzen Hürden, die ich persönlich geben muss, oder aber sonst, es hängt halt dann immer an einer einzelnen Person, die sagt, ich traue mich das.
Mhm.
Und das ist ja auch das, was Inklusion ist, weg davon zu schauen, was alles nicht geht. Oder weil auf diese Hürden stoßen wir die ganze Zeit. Also wir wissen, was alles nicht geht, wir wissen, was wir alles nicht können, sondern mehr auf das, was ist möglich. So, was kann ich jetzt zum Beispiel einem Kind, das vielleicht unbedingt Vertikaltuch machen möchte, aber einfach querschnittsgelähmt ist, dem. Es geht ja dann in dem Moment darum, kann ich diesem Kind eine Erfahrung geben, die nachhaltig was bewirkt. Und das kann ich. Und das muss ja nicht eine Karriere im Cirque du Soleil sein und eine Ausbildung. Und es kann einfach ein, wir probieren da jetzt mal was aus und wir schauen mal und vielleicht klappt es so, vielleicht auch nicht. Und ja, und das ist ja eigentlich das, was es braucht. Dieses Ja, diese Offenheit, dieses einfach Ja, lass es uns ausprobieren. Also, und das finde ich auch, oder das wertschätze ich auch sehr, wenn ich mit Leuten zusammenarbeite, wenn die ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, ob es funktioniert. Ja. Wir probieren es aus. Und das, natürlich wäre es schön, wenn es quasi Strukturen dafür gäbe, die genau sowas unterstützen würden. Gibt's halt nicht. Und deswegen braucht es halt diese einzelnen Menschen, die halt dann das wirklich tun wollen.
Ja. Ich hatte da auch immer richtig viele Hemmungen vor. Ich war auch so, also ich war, habe auch irgendwie lange einfach gesagt, ich habe mich damit zu wenig beschäftigt. Ich mache das, also ich unterrichte einfach nicht Menschen mit Behinderung, weil ich irgendwie weiß, okay, ich kann es nicht halten, weil ich zu wenig darüber weiß. Und dann hatte ich, das ist jetzt natürlich ein paar Jahre her, ich versuche mich schon mehr damit zu beschäftigen, aber das, was du gerade beschreibst, dazu hatte ich genau eine Situation in meinem Bewegungskünstekurs an der Ruhr-Universität im März, wo ich einfach eine Person im Rollstuhl hatte und ich einfach, also ich bin vorher schon in E-Mail-Kontakt mit ihr gegangen, dass ich einfach gesagt habe, ich weiß dazu nichts Spezifisches, wir müssen das einfach gemeinsam in der Woche rausfinden, was kannst du machen und so. Und ich hatte dann, als sie da war, habe ich eher zu groß gedacht als zu klein, was ich mir ausgedacht habe. Und dann habe er gesagt so, ich biete dir ganz viel an und du musst sagen, was geht oder was nicht. Ich will nicht eben meine Vorstellung schon beschränken und immer so denken, ah, das geht vielleicht nicht und er hat einen Rollstuhl und dann geht es kaputt und dann verletzt du dich vielleicht. Und ich hatte das Gefühl, dass also ich hatte natürlich Angst, dass ich überfordere und dass ich vielleicht was, also jemand verletze, weil eben, wie gesagt, ich kenne mich nicht aus mit einer Behinderung, die sie jetzt hatte. Aber es hat eben genau das ermöglicht, was du gerade gesagt hast. Also es hat irgendwie wir suchen gemeinsam nach Möglichkeiten und in dem ja auch was total Verbindendes und eben auch etwas, was sich von der Hierarchie befreit hat, von ich bringe es bei und jemand lernt. So, weil wir es gemeinsam gesucht haben.
Ja, und es ist halt natürlich auch sowas, was uns selten entgegengebracht, weil meistens ist es so, bekommen wir halt Aufstellungen mit, ja, du bist behindert, nee, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht, das ist zu schwierig, nee, dass halt schon so vorstrukturiert wird, was wir überhaupt, also das, da gibt es einen richtig coolen Werbespot, wo eine Frau mit Down-Syndrom eben erzählt, dass sie in, ich weiß nicht, ob du den kennst, mit der Bar? Ja, genau, das, wo sie eben sagt, ja, glaubst nicht, dass ich irgendwie, ich weiß gar nicht, Tequila trinken kann, deswegen bekomme ich keinen Tequila und sowas. Und das ist natürlich das, also das ist wirklich das, wenn einem halt entgegengebracht wird, du kennst dich am besten. Und so, das ist ja auch, glaube ich, einer der einzigen Wege, wie man damit umgehen kann, mit dieser sehr, also mit den individuellen Geschichten, den individuellen Erkrankungen, den individuellen Einschränkungen, dass man halt also sagt, du kennst dich am besten und so ist es auch. Wir leben jeden Tag, jede Sekunde, viele von uns, den Rest unseres Lebens damit. Mhm. Und deswegen ist dieser Moment, wenn einem gesagt wird, ich erzähle dir jetzt erstmal alles und wir schauen einfach, was passiert. Das ist so unglaublich schön, weil das genau das Entgegengesetzte ist, was wir sonst immer von der Gesellschaft aufgedrückt bekommen. Also das ist auf jeden Fall. Und selbst wenn es halt eins ist, ja, du bist jetzt die Erste mit der Erkrankung, mit der ich arbeite. Ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht, ich habe mir da was irgendwie dazu gelesen, aber willst du mir vielleicht jetzt nochmal dazu sagen, wie dich das einschränkt oder sowas? Das sind genau diese kleinen Sachen, die so einen Riesenunterschied eben für genau die eine Person machen. Und dann ist es halt leider vielleicht erstmal nur die eine Person. Aber dann lernt man ja auch selber für sich, ach, ich kann das. Mhm. Ich muss nicht alle Fachliteraturen über alle Erkrankungen gelesen haben und ein Medizinstudium haben, um diese Menschen zu unterstützen, sondern ich kann, es geht ja, ich glaube, es geht einfach immer ums Ermöglichen. Und es ist ja auch das, was ich so, was einerseits traurig, aber auch so schön ist, dass es alles, was wir quasi on top bekommen, also ist ja etwas, was wir davor nicht hatten. Also selbst wenn es halt diese eine, also ich denke ja da immer dran, dadurch, dass ich habe gerade keine feste Assistenzperson und bin dadurch halt einfach absolut nicht mobil. Und dann sind es halt diese kleinen Sachen wie, oh ja, hat jetzt mein Lieblingsassistent hat jetzt diesen Donnerstag Zeit für mich und da freue ich mich da ganz besonders. Und auch wenn wir, keine Ahnung, nur spazieren gehen oder sowas. Und das ist halt, glaube ich, auch was Wichtiges als Person, die halt nicht betroffen ist, so ein bisschen den Perspektivenwechsel zu machen. Und halt auch einerseits natürlich ist es, kann es auch unglaublich schmerzhaft sein und unglaublich traurig und frustrierend, wenn man sich in unsere Situation reinversetzt. Aber das ist halt leider so. Sondern, und das ist auch, da ich habe da früher ganz viel, habe ich halt so wenig, halt alles so ja, doch, ich komme damit super klar. Nee, und ja, und doch, eigentlich geht's mir richtig gut und ja, und sowas. Und das ist auch wirklich was, wo ich halt den Leuten inzwischen auch diese Erfahrung einfach gebe. Ja, es ist schwierig. Und ja, du merkst jetzt gerade an, bist jetzt gerade an einem Punkt, wo du merkst, mit mir ist es schwierig. Mhm. Und ich finde diese, das ist natürlich sowohl auf persönlicher Ebene als auch als wenn ich irgendwie mit einem Produktionsleiter von der Produktion spreche und der gerade merkt, nee, das ist schwierig für mich. Also das stresst mich, dass du jetzt da irgendwie Unterstützung brauchst oder sowas, aber genau diese Gespräche, wenn man die miteinander führt und die sind so hilfreich, weil wenn eine Person sagt, das stresst mich jetzt gerade und irgendwie weiß ich jetzt nicht, ob wir das ermöglichen können oder ob das geht oder ob das nicht viel zu viel ist oder alles Mögliche. Das sind genau diese kleinen Momente, wo man im Gehirn so einen kleinen extra Weg finden kann. Mhm. Und das ist, ja, also das ist ja auch leider, dann irgendwann endet ja auch mein Wirkungsgrad. Natürlich würde ich jetzt, gerne irgendwie die Politik und die Welt verändern und für uns alles ermöglichen und ab morgen könnte ich jeden Beruf ausführen, den ich möchte. Das wünsche ich mir natürlich. Aber am Ende bin ich auch nur eine Person. Und ich kann halt nur die Leute, die in meiner Umgebung sind, irgendwie positiv in Richtung bringen oder einen Weg gemeinsam gehen oder sowas, weil, ja.
Es klingt schon, als würdest du schon ganz schön viel machen.
Ja.
Vielen, vielen Dank für diesen ganzen Einblick. Wir kommen noch zu zwei kleinen letzten Fragen. Genau, ich würde jetzt eigentlich gerne noch mehr zu dem was sagen, was du alles gesprochen hast, aber ich bin gerade noch so ein bisschen, es stimmt einfach alles so. Ja, verarbeiten und sehr berührt irgendwie davon, wie du das jetzt dargestellt hast, weil ich dann immer wieder meinen Hut ziehe vor Menschen, die so, denen so viele Steine, wie du gesagt hast, in den Weg gelegt in den Weg gelegt werden und die dann trotzdem dabei bleiben. So. Bei Zirkus und bei der Praxis und eben auch beim Unterrichten. Also da können wir anderen halt dann einfach nur dankbar für sein. Das wäre der bessere Umgang, als genervt davon zu sein.
Ja.
Ist zum einen hast du, aber davon hast du auch gerade schon ganz viel gesagt, aber hast du vielleicht noch so ein spezifisches Learning oder so ein Aha-Moment zu Liebe und Zirkus?
Ich glaube, das ist so das, dass ich Zirkus zu dem machen kann, was ich möchte. Also das war halt früher für mich immer dieses Zirkusprojekt am Ende mit Auftritt. Und jetzt, wo ich halt selber auch viel trainiere, ist es ja auch immer, also komme ich jetzt auch weg von diesem, ich möchte immer krassere Tricks lernen, ich möchte listen, sondern es ist einfach dieses im Moment sein und ich bin gerade hier, ich spüre meinen Körper und das finde ich so schön, dass quasi so meine Liebe zum Zirkus auch inzwischen so sich immer verändert und ein bisschen und auch immer mehr mit mir mitwächst. Und ja, doch, das finde ich, das ist ich. Und ich glaube, ich bin noch nicht an meinem, also es wird sich auch noch verändern in Zukunft, aber ich finde es, ja, ich finde es einfach schön, dass ich halt weiß, ja, das ist ganz meins und ich kann mit mir und mit meinem Körper da ganz alleine machen, was ich möchte und bin da oder probiere immer unabhängig von Meinungen und allem Möglichen zu sein.
Ja, das klingt nach einem sehr, sehr schönen Learning.
Ja.
Und die allerletzte Frage, die jetzt ein bisschen weit weg ist von uns, weil wir uns jetzt weniger mit romantischer Liebe beschäftigt haben, aber kennst du das Märchen der kleinen Meerjungfrau?
Ja.
Und sie muss ja am Ende diese Entscheidung treffen, gibt sie ihren Fischschwanz und ihre Stimme auf für Beine. Die letzte Frage ist immer, was würdest du ihr raten?
Oh Gott. Also ich finde es auch, sie möchte es ja quasi aufgeben, damit sie ja ihren Traummann findet, sozusagen. Deswegen würde ich davon schon mal abraten. Aber ich würde ihr raten, dass sie sich probiert, unabhängig von Meinungen und irgendwelchen gesellschaftlichen Erwartungen und Normen zu dem entscheidet, was sie glücklich macht. Und wenn es dann wirklich die Beine sind und weil sie dieses, weil das ist, was sie in ihrem Leben machen möchte, dann ist es, also, ja, soll sie doch machen. Aber nicht für den Typen, bitte. Finde ich. Unterstütze ich nicht.
Ich habe jetzt doch noch eine Zusatzfrage, auch wenn wir da ein bisschen zu lang sind. Weil ich mich nach dem ersten Jahr, wo ich sehr vielen Menschen diese Frage gestellt habe, einen Punkt hatte, wo ich mich gefragt habe, wie viel Ableismus steckt in mir, in meinen Gedanken, dass eine Stimme haben mega wichtig ist, und das Beine haben super nice ist. So, weil ich habe eine Stimme und ich habe Beine und ich genieße beides sehr.
Mhm.
Ich weiß aber eben nicht, genau, mir fehlt ja als Mensch mit normal funktionalem Körper jegliches Verständnis von, also genau, es ist halt die Norm. So.
Ja.
Und da habe ich mich sehr gefragt, ob eben, dass wir das dann, also dass ich mir dann vorstelle, es ist voll schlimm, meine Stimme aufzugeben, ob da ein ableistischer Moment drin ist. Weil für viele Menschen ist das,
ja, ist halt gar keine Möglichkeit, das entscheiden zu können.
Genau, und wenn ich einfach sagen will, eben keine Hierarchie zwischen Mitstimme und Nicht-Mitstimme machen möchte, was ja in meinem Verständnis ein inklusiver Moment wäre, da eben keine Hierarchie reinzusetzen, dann bekommt ja diese Entscheidung nochmal eine ganz andere Ebene.
Ja, das macht es noch ein bisschen komplizierter alles natürlich. Aber, also ich verstehe deinen Gedanken voll, aber ach, keine Ahnung. Also ich persönlich bin jetzt, würde jetzt so sagen, so, schwierig. Oh Mann.
Ja, genau. Ich bin da auch noch nicht weiter. Aber genau, irgendwann hat sich dieser Gedanke eingeschlichen und seitdem ist diese Frage oder vor allen Dingen die Beantwortung dieser Frage für mich weitaus komplexer geworden,
Ja.
als will ich etwas für den Mann aufgeben oder nicht.
Ja. Ja, doch, das ist. Oh ja.
Okay, vielleicht enden wir einfach mit dieser offenen Frage.
Ja.
Wenn ihr als Zuschauende eine tolle Antwort dazu habt, vielleicht haben wir auch hier richtig irgendwas reproduziert, man weiß es ja eben auch manchmal nicht, freuen wir uns auf eine Nachricht. Ich danke dir total, dass du da warst
Dankeschön,
und
dass ich da sein durfte.
genau, und beim nächsten Mal geht es tatsächlich auch um Liebe und Zirkus, aber noch ein bisschen anders. Bis
Oha.
dahin, tschüss.